Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Business and Biodiversity. Das ist der Titel eines Berichts, den der Weltbiodiversitätsrat gestern veröffentlicht hat und in dem es um globale Umweltschäden durch Unternehmen geht. Seine Botschaft ist alarmierend.
Eigentlich sind alle wirtschaftlichen Aktivitäten umweltschädigend. Und das ist auch der Grund, warum es mit der Erde, ich sage es jetzt einfach so flapsig, immer weiter bergab geht.
Ja, und was aus Sicht von Fachleuten passieren müsste, damit sich das ändert, verraten wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Risiken von KI-Chatbots als Medizinratgeber. Und wir machen einen Besuch am Forschungszentrum in Dresden-Rossendorf. Denn dort haben Forscher ein magnetisches Kühlverfahren entwickelt, mit dem sich Wasserstoff energiesparender verflüssigen lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ralf Krauter. Bei Bedrohungen für die Wirtschaft, da denken die meisten erstmal an Fachkräftemangel, Energiepreise, Hackerangriffe oder Zollhammer. Dabei haben viele Unternehmen ein viel größeres Problem, das aber nur wenige auf dem Schirm haben. Den Verlust an biologischer Vielfalt. Laut einem gestern vorgelegten Bericht des Weltbiodiversitätsrates gefährdet die Umweltzerstörung durch wirtschaftliche Aktivitäten massiv die Lebensgrundlagen und Wertschöpfung auf unserem Planeten. Um das Artensterben und den Kollaps von Ökosystemen aufzuhalten, braucht es jetzt dringend neue Ansätze, schreiben die Autoren des Reports. Und sie fordern, die Natur zu schützen, muss sich endlich mehr lohnen, als sie zu zerstören. Ines Prof hat die Hintergründe.
Eigentlich sind alle wirtschaftlichen Aktivitäten umweltschädigend. Und das ist auch der Grund, warum es mit der Erde, ich sage es jetzt einfach so flapsig, immer weiter bergab geht.
Valerie Köcke ist Projektleiterin bei der Initiative Biodiversity in Good Company. 50 deutsche Firmen haben sich darin zusammengeschlossen, um den Schaden an der Natur, den sie anrichten, zu verringern. Darunter ist etwa das Berliner Startup Einhorn, das nachhaltige Kondome herstellt. Aber auch große Player wie Rewe, VW und die Commerzbank sind dabei. Sie alle wollen ihr Geschäftsmodell umweltfreundlicher gestalten oder sagen das zumindest. Global betrachtet ist das eher die Ausnahme. Weniger als eine von 100 börsennotierten Firmen weltweit erfasst ihren Umwelteinfluss und berichtet darüber. Das geht aus der Arbeit des Weltbiodiversitätsrats IPBES hervor, die gestern erschienen ist. 79 Fachleute aus aller Welt, aus Wissenschaft und Wirtschaft, haben 3 Jahre lang daran gearbeitet. Delegierte von 150 Regierungen haben den Bericht abgesegnet. Die Kernaussage: Jedes Unternehmen, vom Tech-Riesen bis zur Eckkneipe, hängt von der Natur ab und wirkt auf sie, meist negativ. Denn mit Naturschutz lässt sich, Stand heute, kein Geld verdienen, sagt Valerie Köcke.
Es gibt den Biodiversity Business Case nicht, den gibt es nicht. Also das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Es gibt keine einheitliche Messgröße für Biodiversität.
Der IPBES-Bericht diskutiert 100 Möglichkeiten, was Firmen verschiedener Branchen tun können, um nachhaltiger zu wirtschaften. Der erste Schritt: herausfinden, wie das eigene Geschäft auf die Umwelt wirkt. Sowohl auf dem Betriebsgelände als auch dort, wo die Rohstoffe in Minen oder auf Plantagen produziert werden. Diese Lieferketten sind besonders für große Konzerne oft schwer zu durchblicken, sagt Marije Schraafsma, Umweltökonomin an der Freien Universität Amsterdam und Mitautorin des Berichts.
The different elements that a car is made of are huge.
Die Anzahl der Rohstoffe und Bauteile, aus denen zum Beispiel ein Auto besteht, ist enorm. Sie werden um die ganze Welt transportiert, von dem Ort, an dem sie in Minen abgebaut wurden, zu dem Ort, an dem sie hergestellt werden. Das ist ein Grund, warum es so schwer ist, die Auswirkungen auf die Biodiversität nachzuvollziehen.
Tracing the impacts on biodiversity is quite hard.
Beim Klimaschutz gibt es eine Maßzahl, die Firmen verringern können: die Treibhausgasemissionen. Beim Umweltschutz gibt es nichts Vergleichbares, sondern eine Vielzahl an Kennziffern und Methoden. Darum ist für viele Firmen unklar, wo sie ansetzen sollen. Und für Konsumenten ist intransparent, wer es ernst meint und wer sich mit Pseudolösungen einen grünen Anstrich verpassen will. Eine Firma, die auf ihrem Gelände eine Blumenwiese anlegt und Insektenhotels aufstellt, leistet nicht das Gleiche wie ein Unternehmen, das versucht, seine Lieferketten ökologisch aufzustellen. Das Spektrum ist breit. Der Mineralwasserhersteller Gerolsteiner weiß, dass sein Geschäftsmodell von der Versorgung mit sauberem Wasser in der Eifel abhängt. Das Unternehmen schützt darum diese Ressource, indem es knapp 60 Hektar Mischwald angepflanzt hat und mit lokalen Landwirten zusammenarbeitet.
Wenn Sie ja ein Produkt aus der Natur entnehmen, Da müssen Sie auch was dafür tun,
sagt Thomas Hens, der Nachhaltigkeitsbeauftragte von Gerolsteiner.
Momentan kostet uns das viel Geld, aber ich glaube, das sind wir dem Produkt aber auch schuldig, weil wenn wir irgendwann mal eine Verunreinigung drin haben, dann sind wir nicht mehr am Markt. Wenn die in dem Mineralwasser festgestellt werden und überschreiten einen bestimmten Grenzwert, dann ist das kein Mineralwasser mehr und wir können es auch als solches nicht mehr vermarkten.
Es gibt auch Firmen, die sich nicht lokal engagieren oder ihr Geschäftsmodell überarbeiten, sondern lieber Umweltschutzprojekte irgendwo anders auf der Welt unterstützen. Zum Beispiel die Renaturierung eines zerstörten Regenwalds. Solche ökologischen Kompensationsdeals sollten nur das letzte Mittel der Wahl sein, betont Umweltökonomin Marije Schrafsma.
Dem Bericht zufolge sollte ein Unternehmen erst versuchen, Schäden an der Biodiversität zu vermeiden. Wo das nicht möglich ist, sollen die negativen Auswirkungen minimiert werden. Wo das nicht möglich ist, soll die Biodiversität an anderer Stelle wiederhergestellt werden. Und erst, wenn nichts anderes funktioniert, sollen Schäden kompensiert werden.
Es reicht nicht, auf das freiwillige Engagement von Unternehmen für die Umwelt zu vertrauen, betonen die Experten. Es braucht auch regulatorische Auflagen und Finanzströme müssen umgelenkt werden. Für jeden Euro, der aktuell in den Erhalt der Natur fließt, fließen 30 Euro in ihre Zerstörung. Wenn sich das nicht schnell ändert, wird es schwer mit dem Erhalt der natürlichen Ressourcen, die Grundlage unseres Wohlstands sind.
Der Weltbiodiversitätsrat hat erstmals im Detail den Beitrag von Unternehmen zur Umweltzerstörung untersucht und Vorschläge für nachhaltigeres Wirtschaften vorgelegt. Ein Beitrag von Ines Prof war das. Wenn es im Hals kratzt oder am Po juckt, konsultieren die meisten von uns erstmal Dr. Google, um rauszufinden, was uns fehlen könnte. Ärzte können ein Lied singen von Patienten, die mit halbgaren Verdachtsdiagnosen aus dem Internet in ihrer Praxis aufschlagen. Denn oft liegen die halt daneben. Und der Übergang von Suchmaschinen wie Google zu Chatbots wie Gemini und ChatGPT, der macht alles noch schlimmer. Denn die Gefahr, Fehlinformationen aufzusitzen, ist da noch größer. So das Ergebnis einer Studie mit knapp 1300 Probanden aus Großbritannien, veröffentlicht heute im Fachmagazin Nature Medicine. Obwohl KI-Chatbots auch viel über Medizin gelernt haben, liefern sie normalen Nutzern offenbar keinen Mehrwert, sondern führen sie eher in die Irre. Wie das kommt, wollte ich von Dr. Anne Reinhardt wissen, Expertin für Medizinkommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Meine erste Frage an Sie: Haben die ernüchternden Ergebnisse zur Qualität medizinischer Ratschläge von Chatbots Sie überrascht?
Ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht so sehr. Also wir kennen ja schon viele Studien in dem Bereich, die sich angeschaut haben, wie gut ist die KI beispielsweise medizinische Examensprüfungen zu beantworten. Und da schneidet die KI relativ gut ab. Was diese Studien ja aber alle nicht berücksichtigt haben, ist die Komponente Mensch, sag ich mal, weil die KI ja nicht ganz alleine interagiert, sondern halt im Dialog mit den Menschen. Und deswegen finde ich, ist diese Studie ein guter Realitätscheck. Also was kann die KI eigentlich, aber wie gut funktioniert sie, wenn wir als Menschen die Prompts schreiben, die Fragen stellen?
Realitätscheck ist ein gutes Stichwort. Die Forscher haben ja Probanden quasi Informationen zu medizinischen Fallgeschichten im Internet suchen lassen, mal mit und mal ohne Unterstützung von Chatbots. Die Aufgabe war es dann quasi, eine Verdachtsdiagnose zu stellen und logische Folgeschritte abzuleiten. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt die zentralen Erkenntnisse dieses randomisierten Tests?
Erstens einmal kann man ziemlich deutlich sehen, dass wir Menschen als Nutzende besser lernen müssen, mit der KI zu interagieren. Wir müssen Kompetenzen aufbauen. Das heißt, wie schreibe ich eigentlich einen vernünftigen Prompt? Was man hier in der Studie gesehen hat, ist, dass bei diesen Fallbeispielen, also die ProbandInnen haben sich ja hineinversetzt in ein bestimmtes Szenario und dann die KI befragt. Und dabei haben sie zum Beispiel wichtige Informationen weggelassen oder sie haben bestimmte Rahmungen vorgegeben, also dass sie selber vielleicht schon eine Idee hatten, was das für eine Diagnose sein könnte. Und das haben sie dann der KI auch so vermittelt. Und natürlich ist die KI dann auch darauf angesprungen, weil die KI ist so programmiert, dass sie genau das macht. Und die Menschen haben auch dazu geneigt, die KI zu sehr zu vermenschlichen, was dann auch wieder zu bestimmten Verzerrungen führen kann. Zweite Erkenntnis ist, dass wir aktuell einfach noch ein bisschen besser darin sind, Suchmaschinen zu nutzen, um Gesundheitsinformationen oder Gesundheitsdaten zu bekommen. Was sicherlich auch daran liegt, dass wir das natürlich schon eine ganze Weile länger tun und auch Suchmaschinen zu unseren Top-3-Quellen für Gesundheitsinformationen zählen. Die liegen knapp hinter ÄrztInnen und Familie und Freunden. Und drittens, und das ist jetzt egal, ob es die Suche mit Suchmaschinen war oder die Nutzung von KI, die Performance der Nutzenden, ihren Gesundheitsrat zu suchen, war so oder so, ehrlich gesagt, etwas verbesserungswürdig und lag weit hinter der Performance, wie KI allein quasi performt. Also wenn zum Beispiel, das war auch Teil der Studie, die KI mit einem anderen Chatbot genau diese Fallbeispiele durchgeht, ist die Performance deutlich besser.
Das ist ganz spannend, was Sie sagen. Ich habe mir die Zahl auch mal rausgesucht. Also wenn sozusagen ein Profi die Sprachmodelle mit Infos füttert oder ein anderes Sprachmodell, was drauf programmiert ist, dann liefern die also in 95% der Fälle die richtige Verdachtsdiagnose, also ziemlich guter Wert. Mhm. Normale Nutzer kommen aber mithilfe der KI dann nur in 35% der Fällen auf die richtige Antwort. Das heißt ja, so ein bisschen, wie Sie es schon angedeutet haben, beim Googlen sind wir schon erfahrener, wenn es ums KI-Prompting geht, dann sitzt das Problem vor dem Monitor?
Ein Teil des Problems könnte man wahrscheinlich genau so zusammenfassen. Ich meine, das hat uns auch noch niemand richtig beigebracht. Die KI in der Form, wie es jetzt gibt, also generative KI in Form von ChatGPT und Co., ist etwas relativ Neues für uns, was jetzt gerade mehr und mehr Mainstream wird. Das heißt, mehr und mehr Menschen nutzen KI, um Informationen zu suchen. Und vor allem Gesundheitsthemen sind dabei ziemlich weit vorne. Also es ist relativ prominent. Gleichzeitig haben wir noch nicht richtig gelernt, wie man denn einen guten Prompt formuliert. Oder was vielleicht auch Fallstricke sind, damit die KI quasi eine gute oder verlässliche Antwort liefert. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, ist nicht alles nur beim User oder der Userin zu suchen, sondern auch noch bei der KI selbst, weil die können natürlich auch besser programmiert werden, um dieser fehlenden KI-Kompetenz ein bisschen entgegenzukommen. Also zum Beispiel, indem man sie so programmiert, dass sie Rückfragen stellt, wenn Informationen fehlen oder wenn sie noch keine sichere Diagnose stellen kann. Oder auch ganz wichtig, dass es eine Art Disclaimer gibt, dass die KI deutlich sagt, okay, diese KI-Antwort ist halt eben kein Ersatz für medizinische Hilfesuche. Also es ist kein Arzt, keine Ärztin, sondern es ist eine KI-generierte Antwort und die kann vielleicht erste Hilfestellungen geben, aber ersetzt nicht den medizinischen Rat.
Soweit das Gespräch mit Anne Reinhardt, Expertin für Medizinkommunikation an der LMU München. In unserem Podcast KI Verstehen haben wir übrigens auch schon öfter uns mit KI-Anwendungen in der Medizin befasst. Checken Sie den gern mal aus, zu finden unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Grüner Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Er soll als Treibstoff für Flugzeuge dienen oder erneuerbare Energien für Windstille und dunkle Tage speichern. Transportieren und lagern lässt sich Wasserstoff allerdings am besten in flüssiger Form. Und dafür muss das Gas stark abgekühlt werden, auf minus 253 Grad Celsius. Klassische Kühlverfahren brauchen dafür eine Menge Energie. Am Hochfeldmagnetlabor am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf arbeiten Wissenschaftler deshalb gemeinsam mit dem Start-up Magnetotherm an einem neuen Ansatz. Mit einem sogenannten magnetokalorischen Kühlverfahren wollen sie Wasserstoff künftig viel effizienter verflüssigen als bisher. Clemens Haug hat sich das für uns mal im Labor angeschaut.
Tino Gottschall lässt die schwere Stahltür zum Laborraum ins Schloss fallen. Im Hochfeldmagnetlabor gibt es viele dieser Sicherheitsbarrieren, denn die Forschenden arbeiten hier mit hohen elektrischen Spannungen und starken Magnetfeldern.
Ja, das ist das Labor für unseren Versuchsaufbau. Das hier ist unser supraleitender Magnet, unser 19-Tesla-Magnet.
Von der mächtigen Maschine ist nur das obere Ende zu sehen. Der silberne Stahlzylinder ist 3 Meter tief in den Boden eingelassen. Verschiedene Schläuche und Kabel sind mit der Abdeckung verbunden. Der Magnet wurde für Experimente zur Quantenphysik gebaut, die unter extremen Bedingungen stattfinden.
Also wir haben hier eine supraleitende Spule, die mit Flüssighelium gekühlt wird, also auf minus 270 Grad Celsius knapp.
Das sind nur etwa 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Bei diesen Temperaturen fließt der Strom nahezu ohne Widerstand durch die Magnetspule. Das erzeugte Magnetfeld ist etwa 10-mal so stark wie bei einem Kernspintomographen im Krankenhaus. Tino Gottschall ist Physiker und einer der Gründer von Magnotherm, einem Startup aus Darmstadt, das Kühlschränke mit magnetokalorischer Kühlung baut. Hier im Labor will der Wissenschaftler die Technik für eine neue Anwendung nutzbar machen, die Verflüssigung von Wasserstoff. Dazu wird der Wasserstoff zunächst mit flüssigem Stickstoff vorgekühlt. Dann wird seine Temperatur mit der magnetokalorischen Technik auf minus 253 Grad Celsius abgesenkt, damit er flüssig wird. Dafür werden spezielle Materialien zyklisch aufgeheizt und wieder abgekühlt, indem ein Magnetfeld angelegt oder wieder entfernt wird.
Das sind typischerweise Metalle, die haben Atome in sich und jedes dieser Atome trägt ein sogenanntes magnetisches Moment, ein Spin. Das kann man sich so vorstellen wie kleine Kompassnadeln.
Werden diese zu Beginn ungeordneten Kompassnadeln durch das Magnetfeld in eine einheitliche Ausrichtung gezwungen, übertragen sie ihre Unordnung auf die Atome des Metalls. Die geraten dadurch stärker in Bewegung, das Metall erwärmt sich.
Das kann man allerdings auch umkehren, indem man nun das Magnetfeld wieder entfernt. Dann fallen diese Spins, also diese Kompassnadeln, wieder zurück in die Unordnung und entziehen daraufhin Unordnung von dem Metallgitter, also von den Atomen, was sich daraufhin abkühlt.
Dieser Prozess wird vielfach wiederholt und die entstehende Wärme abgeführt über einen Wärmetauscher mit flüssigem Helium. Gegenüber klassischen Kühlverfahren hat dieser Ansatz einen großen Vorteil. Die Physik spielt den Ingenieuren in die Karten. Denn die magnetokalorische Kühlung funktioniert umso effizienter, desto niedriger die Temperaturen sind.
Dadurch lassen sich, zumindest theoretisch, deutlich höhere Effizienzen bei der Verflüssigung erreichen.
Klassische Kühlverfahren nutzen Kompressortechnik, wie man sie aus dem Kühlschrank kennt. Ein gasförmiges Kühlmittel wird durch Druck verflüssigt. Dabei entsteht Wärme, die Kühlrippen auf der Rückseite des Kühlschranks abführen. Im Inneren wird der Druck auf das Kühlmittel dann wieder reduziert. Es dehnt sich aus und entzieht dabei seiner Umgebung Wärme. Im Kühlschrank wird es kälter. Das Problem? Die Kompressormethode wird immer ineffizienter, je näher man dem absoluten Nullpunkt kommt.
Bei tiefen Temperaturen allerdings haben wir das Problem, dass es nur noch zwei Stoffe gibt, die überhaupt gasförmig sind. Das sind zum einen Helium und das ist zum anderen Wasserstoff selber. Und das sind beides sehr, sehr schlechte Kältemittel. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel Arbeit investieren an meinem Kompressor, um diese Gase zusammenzudrücken. Und das ist eine Erklärung, warum die konventionelle Verflüssigung sehr, sehr ineffizient ist.
Eine der größten und effizientesten Anlagen zur Wasserstoffverflüssigung steht derzeit im Chemiepark Leuna. Sie verbraucht etwa 12 Kilowattstunden Strom, um 1 Kilo Wasserstoffgas zu verflüssigen. Das ist mehr als ein Viertel der Energie, die in dem Kilo Wasserstoff gespeichert ist. Tino Gottschall und sein Team sind überzeugt, mit magnetischer Kühlung ließe sich der Strombedarf um mindestens 20-30% drosseln.
Theoretisch haben wir mit Rechenmodellen ausgerechnet, dass wir durchaus mit unserem Aufbau in die Größenordnung von unter 10 Kilowattstunden pro Kilogramm LR2 kommen können, eventuell sogar in den Bereich von 8.
Nun gilt es zu zeigen, ob diese Werte in der Praxis erreichbar sind. Fürs erste Halbjahr 2026 haben die Forscher Experimente geplant, um Wasserstoff mit Magnetkühlung von minus 196 Grad auf minus 253 Grad abzukühlen. Es wäre die bisher stärkste magnetische Kühlung von Wasserstoff, die jemals demonstriert worden ist.
Clemens Haug über ein magnetokalorisches Kühlverfahren aus Dresden, das die Verflüssigung von Wasserstoff künftig viel energiesparender machen könnte. Hier geht es weiter mit den Meldungen. Heute von und mit Magdalena Schmuder.
Der Januar war der fünftheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globalen Durchschnittstemperaturen lagen im Januar mit 12,95 Grad Celsius um 1,47 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Dabei gingen die Bedingungen in verschiedenen Regionen der Erde zum Teil weit auseinander. In Europa war es im Januar durch eine Kältewelle im Schnitt 2,34 Grad kalt. Damit lagen die Temperaturen 1,6 Grad unter dem langjährigen Mittel. Auch in Teilen von Nordamerika war es ungewöhnlich kalt. Die Kälte auf der Nordhalbkugel wurde aber durch Hitze auf der Südhalbkugel mehr als ausgeglichen. Auch am Nord- und Südpol war es im Januar überdurchschnittlich warm.
Moderater Kaffeekonsum könnte das Risiko von Demenz senken.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus den USA im Fachmagazin JAMA. Studienteilnehmer, die nach eigenen Angaben täglich 1-2 Tassen Tee oder 2-3 Tassen Kaffee tranken, hatten ein 15-20% geringeres Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Zusätzlich berichteten sie im Beobachtungszeitraum von 40 Jahren etwas seltener von kognitiven Defiziten als Personen, die Kaffee ohne Koffein tranken. Erkrankung. Auch in entsprechenden Tests schnitten sie besser ab als die Kontrollgruppe. Diese Daten deuten darauf hin, dass regelmäßiger Koffeinkonsum die Hirngesundheit fördert. Ein eindeutiger Nachweis sind sie aber nicht, schreiben die Wissenschaftler.
Auf der Venus gibt's eine riesige Lavahöhle.
Der unterirdische Hohlraum ist mehr als 1 Kilometer breit und knapp 400 Meter hoch. Insgesamt könnte die Höhle rund 45 Kilometer lang sein, wie ein Forschungsteam aus Italien im Fachmagazin Nature Communications berichtet. Bisher waren Lavahöhlen auf dem Mond und dem Mars nachgewiesen worden. Auch auf der Erde gibt es sie, zum Beispiel auf Hawaii. All diese Höhlen sind aber deutlich kleiner als die jetzt auf der Venus entdeckte Höhle. Dass es sie auch dort gibt, wurde schon lange vermutet. Die dichte Gashülle der Venus macht es aber schwierig, ihre Oberfläche genauer zu untersuchen. Lavahöhlen entstehen, wenn Lava nach einem Vulkanausbruch an der Oberfläche erstarrt, darunter aber weiter abfließt und einen Hohlraum hinterlässt.
Der Klimawandel könnte weltweit die Weideflächen halbieren.
Aktuell bedecken Weideflächen für Rinder, Schafe oder Ziegen rund ein Drittel der Erdoberfläche. Je nachdem, wie sich die globalen Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts entwickeln, werden davon 30-50% verloren gehen, wie Forschende des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung berechnet haben. Um Nutztiere auf Weiden halten zu können, müssen die klimatischen Bedingungen vor Ort stimmen. Sowohl was die Temperatur angeht, aber auch die Niederschlagsmenge und die Luftfeuchtigkeit sind wichtig. Der Klimawandel könnte dafür sorgen, dass diese Voraussetzungen an immer weniger Orten auf der Erde vorhanden sind, schreibt das Team in der Fachzeitschrift PNAS. Besonders spürbar werden die Folgen laut der Studie in Regionen sein, in denen die ökonomischen und sozialen Bedingungen schon heute schwierig sind. Weltweit leben aktuell mehr als 100 Millionen Menschen von der Weidewirtschaft.
Adipositas erhöht das Risiko für schwere Infektionen.
Und führt in der Folge dazu, dass Menschen mit starkem Übergewicht häufiger wegen schweren Infektionen im Krankenhaus behandelt werden müssen oder daran sterben. Ein Body-Mass-Index über 30 erhöht das Risiko um 70%. Bei einem BMI von 40 und mehr steigt es sogar um das Dreifache an. Insgesamt geht weltweit jeder 10. Todesfall infolge einer Infektion auf Übergewicht zurück, wie aus einer großen Langzeitstudie hervorgeht, die ein finnisches Forschungsteam durchgeführt hat. Die Wissenschaftler vermuten, dass das schwere Übergewicht die Funktion des Immunsystems beeinträchtigt. In der Folge gelingt es dem Körper schlechter, Infektionen zu bekämpfen, und es kommt häufiger zu schweren Verläufen. Seine Ergebnisse stellt das Forschungsteam in der Fachzeitschrift The Lancet vor.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 10. Februar. Das dunkle Einhorn, ganz fabelhaft. Gegen 20 Uhr steht das markante Sternbild Orion am Südhimmel. Drumherum funkelt die Pracht der übrigen Winterfiguren Stier, Sirius und Co. In diesem Jahr verstärkt der Planet Jupiter in den Zwillingen das abendliche Strahlen. Doch etwas links von Orion, genau zwischen Jupiter und Sirius, trabt auch eines der unscheinbarsten Sternbilder über das Firmament, das Einhorn. Dieses Fabelwesen hat keinerlei auffallende Sterne. Die blassen Lichtpunkte des Einhorns lassen sich nur von wirklich dunklen Beobachtungsorten aus erkennen. Der niederländische Kartograf Petrus Plantius hat das Sternbild Anfang des 17. Jahrhunderts erstmals verzeichnet. Für die antiken Griechen war dieser Himmelsbereich Niemandsland. Sogar die chinesischen Astronomen, denen es sonst nie an Fantasie mangelt, selbst in leuchtschwachen Gestirnen große Figuren zu erkennen, sahen nur in 4 Sternen dieser Region die größten Flüsse Chinas, sonst nichts. Zwar sind die Sterne des Einhorns äußerst blass, aber das Tier läuft mitten durch die Milchstraße. So verfügt es über sehr schöne Sternhaufen und Nebel. Besonders markant ist der Sternhaufen NGC 2244, eine Gruppe junger heißer Sterne, umgeben vom Rosettennebel. Die Sterne regen mit ihrer Ultraviolettstrahlung das Gas zum Leuchten an und zaubern so eine rötlich schimmernde Blüte an das Firmament. Die fein strukturierte Rosette hat einen Durchmesser von über 100 Lichtjahren. Der dunkle, sternarme Bereich links des Orion ist nicht etwa nichts. Er ist das Einhorn.
Genau, hinschauen lohnt sich. Also mit diesem Tipp geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.